im Englischsprachigen macht man sich viel Freude darüber, dass es zum Beispiel das Wort Schadenfreude gibt, aber dass es ein deutsches Wort sei. Also die bösen Deutschen, die lachen, wenn einem anderen was Schlimmes passiert, und in den meisten anderen Sprachen gibt es dieses Wort nicht.
Erzähl mal, wie geht's dir? Deep Talk bei Salon 5.
Wir alle haben sie, Emotionen. Egal, ob wir uns glücklich, wütend oder traurig fühlen, fühlen wir irgendetwas. Doch wie sehen Emotionen eigentlich biologisch betrachtet aus? Das klären wir mit unserem heutigen Gast und Psychologen Arvid Kappas. Arvid, bevor du dich vorstellst, einfach mal so eine kurze Frage: Wie würdest du denn als Psychologe Emotionen überhaupt beschreiben? Was ist denn das eigentlich?
Es ist schwierig, weil die Leute, die sich mit Emotionen befassen, wissen, dass es eine ganz, ganz schwierige Geschichte gibt, wie man Emotionen überhaupt definiert. Das hat schon vor über 100 Jahren, war das ein Thema, dass es so schwierig ist und dass die Leute sich nicht einig sind, es zu definieren. Teilweise hängt es damit zusammen, ob man nur über Gefühle spricht. Oder ob man über das spricht, was man zum Beispiel sehen kann. Oder wenn ich zum Beispiel Herzrasen habe, ist das jetzt Teil von Emotionen oder nicht? Und für den einen ist das ein Teil. Und die andere Person spricht nur über irgendwelche abstrakten Gefühle. Und wenn die dann miteinander sprechen, dann kommen die irgendwie nicht zusammen, weil das ist halt nicht das Gleiche. Ich arbeite jetzt schon seit über 30 Jahren zum Thema Emotionen. Das heißt, für mich ist es halt etwas, das biologische Aspekte hat, das aber auch kulturelle Aspekte hat. Wir wachsen auf und sind sehr beeinflusst von unserer sozialen Umgebung. Es hat physiologische Teile, die im Körper sind. Wie das Herzrasen oder den Schweiß, den ich auf den Händen spüre. Aber es hat auch Reaktionen im Gehirn. Es fühlt sich irgendwie an. Und es hat was mit Handlung zu tun. Also meistens, wenn man Emotionen hat, dann sitzt man nicht da und fühlt, sondern das hängt damit zusammen, dass man etwas tun will, also zum Beispiel weglaufen vor etwas oder sich an jemanden ranzukuscheln oder wegzusehen. Das heißt, die Emotionen haben etwas damit zu tun, uns irgendwie dazu zu pushen, etwas zu tun und möglicherweise den Körper auch darauf vorzubereiten, wie man das am besten tun kann. Also zum Beispiel den Motor hochzudrehen, damit ich zum Beispiel besser weglaufen kann. Das heißt, das hat eine ganz lange Geschichte, eine Entstehungsgeschichte, die nicht nur mit Menschen zu tun hat, sondern die auch mit unseren verschiedenen tierischen Verwandten zu tun hat. Das heißt, man geht davon aus, dass nicht nur sehr viel in Primaten ähnlich ist, sondern überhaupt Säugetiere und möglicherweise darüber hinaus. Also was viele Leute gar nicht wissen, wenn sie den Namen Charles Darwin hören, ist, dass Darwin auch über Emotionen geschrieben hat. Das letzte Buch, das er geschrieben hat, das 1872 rauskam, da ging es um den Ausdruck der Emotionen bei Menschen und bei Tieren. Und der hat da drin eben geschrieben, dass es Ähnlichkeiten gibt, zum Beispiel wie Hunde was ausdrücken oder wie Katzen etwas ausdrücken. Der hat Fotos von Kindern verglichen. Der hat Fragebögen geschickt an Leute, die in fernen Ländern waren, irgendwelche Missionare zum Beispiel, und hat ganz spezifische Fragen gestellt. Wenn etwas passiert, das einem peinlich ist, werden die Leute rot oder so. Um zu sehen, wie universell das ist. Das heißt, es hat also wirklich schon eine relativ lange Forschungsgeschichte. Und im Laufe der Jahre Ist das wie so ein Pendel, das mal hin und mal her schwingt? Sollten wir jetzt über die Gefühle überhaupt reden oder sollten wir einfach nur das messen, was wir mit Maschinen messen können, weil das objektiver ist? Die Neurowissenschaft hat in den letzten 20, 30 Jahren viel dazu beigetragen, weil man eben jetzt Aktivierung im lebenden Gehirn sehen kann. Also nicht nur, dass man die Strukturen des Gehirns messen kann, sondern ich kann sehen, wo im Gehirn mehr Aktivität ist. Das heißt, wenn ich also jetzt zum Beispiel einer Person einen lustigen Film zu sehen gebe, dann kann ich schauen, was passiert dann im Gehirn. Und das ist natürlich sehr spannend, weil wir können ja nicht einfach den Schädel aufmachen und reinschauen. Und das hat also irgendwie viele Leute interessiert, denn natürlich passieren Emotionen irgendwo im Gehirn. Also auch wenn diese körperlichen Aspekte eine Rolle spielen, dann landen diese Informationen irgendwie im Gehirn und wir bringen das dann zusammen und handeln oder vielleicht manchmal handeln wir auch nicht. Und eins der Themen, das mich persönlich sehr interessiert, ist, wie man Emotionen reguliert, also was man damit macht. Und eine von meinen Aussagen auf dem Gebiet ist halt, dass es als Erwachsene ganz schwierig ist, sich vorzustellen, wo wir eine Emotion erleben, die wir nicht gleichzeitig auch irgendwie regulieren. Also, dass ich versuche, dass es weggeht, wenn es was Negatives ist, oder es zu verstärken oder zu halten, wenn es positiv ist. Und das ist dann wiederum eine wichtige Geschichte, weil das auch mit sozialem Umfeld zu tun hat. Wer ist gerade bei mir? Wo befinde ich mich gerade? Und ich will mal ein einfaches Beispiel nehmen. Wenn ich jetzt ins Kino gehe und schaue einen Film im Kino an, dann hört man richtig, wie die Leute manchmal reagieren und reagiert
Ja.
mit. Aber vielleicht seltener, wenn man alleine zu Hause sich etwas anschaut. Wenn ich irgendwo sitze alleine und sehe irgendwas auf meinem Handy, lache ich vielleicht nicht so oft. Und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass wir sehr genau aufpassen, was um uns herum vorgeht und das nicht nur sozusagen uns einen Hinweis darauf gibt, wie man reagieren sollte, im Sinne von, ist es gut, dass ich jetzt hier lache, wenn alle lachen, aber auch manchmal weiß man gar nicht genau, ist es jetzt lustig oder ist das doof? Und wenn alle lachen, dann vielleicht denkt man dann auch, ach so, nee, das war wirklich lustig.
Ja, okay, ich habe mindestens 3000 Anmerkungen. Ich versuche mich kurz zu fassen. Als jemand, der Darwin im Biologieunterricht hatte, finde ich das super faszinierend, auch von seiner Forschung zu Emotionen zu hören. Das war mir auch gar nicht so bewusst. Und ja, krass, auch vieles von dem, was du erzählt hast, wo ich mich wiedersehen kann, mit der Situation im Kino zum Beispiel. Und we're gonna get to all of that. Aber ich will dich trotzdem einmal fragen, ob du dich nochmals kurz vorstellen kannst. Ich weiß ja schon von einigen Dingen, die du getan hast, aber ich würde es gerne von dir auch nochmals hören.
Okay, also mein Name ist Arvid Kappers. Ich habe in Gießen studiert und habe dort ein Diplom in Psychologie gemacht und bin dann nach Amerika gegangen und habe dort promoviert an einer kleinen Uni, die Dartmouth College heißt, zum Thema der Regulation von Emotionen. Und das war super spannend, weil der Professor, mit dem ich gearbeitet habe, das war ursprünglich mal ein Ingenieur und der tickte anders als die Psychologen. Für Ingenieure sind alles irgendwie Systeme, die miteinander zu tun haben.
Ja.
Und das hat mir sehr geholfen zu verstehen, wenn zum Beispiel zwei Menschen miteinander reden und vielleicht es auch emotional ist, weil es um was geht, eben nicht nur zu denken, da sind jetzt zwei Individuen, sondern da ist ein Ding, das hat halt zwei Teile. Das ist diese Dyade. Und daraus entstehen bestimmte Sachen, die damit zu tun haben, wie Emotionen geteilt werden oder sich gegenseitig hochschaukeln oder sowas. Und das Ganze kann dann natürlich noch viel größer werden mit Gruppen im Fernsehen und so weiter. Und das hat mich dann auch ziemlich beeinflusst. Ich bin von da nach Genf gegangen und habe 3 Jahre in Genf einen sogenannten Postdoc gemacht, also Forschung nach der Promotion. Da ging es um Kinder, Babys, wie die Emotionen entwickeln. Und bin dann nach Kanada gegangen, ins französischsprachige Quebec. Und da habe ich dann das erste Mal als Professor gelehrt und hatte das Glück, dann relativ bald dort ein Labor zu haben, wo ich halt Emotionen untersucht habe. Und dann irgendwann auf Umweg über England bin ich dann schließlich nach Bremen gekommen, wo ich an der privaten Constructor University arbeite und lustigerweise heute fast mehr mit Robotern als mit Menschen. Aber es geht immer noch um Emotionen, aber das ist eine andere Geschichte.
Also wir haben ja gerade, finde ich, schon etabliert, dass Emotionen höchst komplex sind. Kann man trotzdem irgendwie sagen, wie viele es davon gibt? Oder sind es unendlich viele, weil es ja eigentlich immer Teilbereiche voneinander sind? Oder wie ist da deine Einschätzung zu?
Also ich gehe erst noch mal einen Schritt zurück. Wir schicken Sonden in den Weltraum und da arbeiten Hunderte von Wissenschaftlern, von Ingenieuren dran. Das sind Jahre an so einem Projekt. Die fliegt dann da irgendwie jahrelang. Das ist ein Riesending, weil das ist kompliziert. Emotionen sind auch kompliziert. Um wirklich zu verstehen, wie Emotionen funktionieren, müssen wir eigentlich das genauso machen wie ein Mondflug. Aber das tun wir selten. Wir haben einzelne Wissenschaftler, die kleine Experimente machen, die Hypothesen testen hier und da. Und in meinem Kopf ist das mit ein Grund, warum wir Emotionen heute noch nicht so gut verstehen, wie wir das eigentlich wollen. Weil es ist ein ganz, ganz großes Thema. Und Emotionen und Denken und die Motivation, also etwas wollen, das hängt natürlich alles miteinander zusammen und wir verstehen das alles noch nicht so gut, wie wir das eigentlich wollen. Und das ist der Grund, warum selbst eine einfache Frage wie, wie viele Emotionen gibt es, unterschiedliche Antworten hat. Also die bekannteste Theorie, wahrscheinlich die bekannteste, ist die von einem Amerikaner namens Paul Ekman. Und der hat in den 60er Jahren eine Reise gemacht nach Neuguinea. Und der hatte Fotografien dabei von Schauspielern, die bestimmte Emotionen dargestellt haben. Und die hat er dort Leuten gegeben und die haben, so sagt man, die wiedererkannt und er hat dann auch Fotos von diesen Leuten gemacht und ist damit zurückgekommen nach Amerika, hat die Leuten gezeigt, die haben dann erkannt, was es sein sollte und das Ganze wurde dann aufgeschrieben in einem Artikel der renommierten Zeitschrift Science und daraus schließt man, dass es 6 Emotionen gibt, die universell sind, die überall auf der Welt erkannt werden. Mittlerweile weiß man, das ist nicht ganz so einfach gewesen. Also das eine ist, er hatte 6 Emotionen, weil der ursprüngliche Plan, mit den Fotos für 10 Emotionen zu fliegen, nicht geklappt hat, weil wir haben nicht rechtzeitig genügend Fotos zusammenbekommen. Und dann vielleicht 10. Die 6 sind noch irgendwann dann 7 geworden. Und Ekman hat halt gesagt, die Gesichtsausdrücke sind das Eigentliche, was Emotionen ausmacht. Und nur Emotionen, die einen universellen Gesichtsausdruck haben, nennt er Emotionen. Also zum Beispiel die Liebe, die oft von Leuten als Emotion bezeichnet wird, hat keinen typischen Gesichtsausdruck, also ist es keine Emotion. Die Eifersucht, die viele Leute sagen, nur das ist hier nun wirklich was sehr Emotionales, hat keinen typischen Gesichtsausdruck, ist also deswegen keine Emotion. Das heißt, für die Ausdrucksforscher sah das dann so aus, andere haben sich mit der Sprache befasst und in der Sprache gibt es hunderte, wenn nicht tausende von Emotionsausdrücken und die haben dann versucht, mit statistischen Mitteln zu sehen, welche Begriffe einander nahe sind und welche Begriffe sozusagen zu Familien gehören, die hatten dann ein paar mehr. Und es gibt Leute, die sagen, nee, die möglichen Kombinationen dieser emotionalen Teile, dieser emotionalen Komponenten sind unendlich. Und es ist einfach so, dass wir in einer Kultur bestimmte Sachen so oder so benennen. Und gerade in den letzten Jahren sind solche eher kritischen Vorstellungen bekannt geworden. Also es gibt zum Beispiel eine Forscherin namens Lisa Feldman-Barrett, die sehr viel zu dem Thema veröffentlicht hat und die darauf hindeutet, dass die Anzahl der Emotionen, die Leute erleben, hängen von den Kulturen ab, in denen sie sind. Es gibt dann Sachen, die es in anderen Kulturen nicht gibt. Im Englischsprachigen macht man sich viel Freude darüber, dass es zum Beispiel das Wort Schadenfreude gibt, aber dass es ein deutsches Wort sei. Also die bösen Deutschen, die lachen, wenn einem anderen was Schlimmes passiert und in den meisten anderen Sprachen gibt es dieses Wort nicht. Aber natürlich, wenn man den Leuten dann irgendwelche Funniest Home Movies zeigt oder irgendwelche heute TikToks, wo irgendwelche Bräute in hohem Bogen in einen Pool fliegen, die lachen dann auch, obwohl vielleicht deren Sprache nicht das Wort Schadenfreude hat. Aber das gibt es tatsächlich, dass es also bestimmte Emotionsausdrücke gibt, die es nur in Japan gibt oder die es nur in bestimmten. Deswegen ist die Frage, wie viele es nun gibt. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele und manche benennen wir unscharf und manchmal wissen wir auch selbst gar nicht, was wir da genau fühlen, weil wir dieses genaue Wort nicht haben von eigentlich macht mich das traurig, aber ich bin auch ein bisschen ärgerlich, weil eigentlich hättest du das nicht und dann habe ich vielleicht noch so ein bisschen Sehnsucht nach einem Moment, wo das doch anders war. Und dafür habe ich halt kein Wort. Und manche Leute schreiben dann halt ein Gedicht oder ein Lied oder malen ein Bild und versuchen mit irgendeiner Kreativität auszudrücken, was sie fühlen, in Arten, die die Sprache selbst so nicht hat.
Wenn wir uns das Ganze biologisch betrachten, woher weiß dann die Wissenschaft eigentlich, wenn sie jemanden untersucht, welche Emotionen die Person gerade spürt?
Also das Einfachste ist natürlich, dass man die Leute fragt. Aber wenn man fragt, dann bekommt man das, was man gibt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt glaube, dass es nur sechs Emotionen gibt, dann bereite ich einen Fragebogen vor, auf dem dann diese sechs Ausdrücke sind und daneben vielleicht eine Skala von gar nicht bis sehr viel oder irgend sowas. Und dann zeige ich den Leuten einen Film und dann müssen die das ankreuzen. Und dann kommt dann raus, dass sich die Leute alle einig sind. Weil wenn ich die Möglichkeiten zu antworten so reduziere, dann passt das immer. Also eine Sache, die ich manchmal ganz gerne im Unterricht mache, können wir auch gerne hier machen. Wir machen jetzt ein kleines Experiment. Es gibt also einen Fragebogen. Und da drauf ist also Freude, Trauer, Furcht, Überraschung, Ärger. Nehmen wir die mal. Und ich werde jetzt eine Stimme machen, die eine etwas wiedergeben, das einer dieser Emotionen entspricht. Und Ekel nehmen wir dann noch dazu.
Okay.
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 Gut. Also, wenn ich jetzt sage, irgendwie, was weiß ich, das schmeckt ja schrecklich, dann wüsste man vielleicht, dass das Ekel ist. Also werde ich irgendetwas Neutrales nehmen, das nicht verrät, welche Emotion das ist. Wie zum Beispiel, mein Mauspad ist grün. Okay? Ich habe
Okay.
ja neben mir den Computer und das Mauspad ist grün. Alles klar?
Ja.
Das Mauspad ist grün! War das jetzt Freude? War das Trauer? War das Ärger? War das Ekel? Was war das?
Also ich fand, das klang jetzt nicht sonderlich glücklich. Ich würde schon so Richtung Ärger gehen.
Ja. Also, es ist praktisch, taucht es nie auf, dass man jemanden so hört. Aber wenn ich jetzt einen Schauspieler habe, der das so darstellt, und dann sagen 80% der Leute, das ist Ärger, dann wird das von manchen so interpretiert, als gäbe es eindeutige emotionale Ausdrücke. Aber das ist natürlich Unsinn, weil vielleicht sagt einer, das Mauspad ist grün. Und vielleicht ist das auch irgendwie, wie jemand klingt, der ärgerlich ist, aber die Leute sind sich dann nicht so einig. Das heißt, die Tatsache, dass man irgendwelche Schauspieler irgendetwas darstellen lässt, das man beurteilt, und es gibt nur ganz wenige Kategorien zum Auswählen, kann dazu führen, dass ich überschätze, wie einig sich die Menschen sind und unterschätze, wie viele Emotionen es gibt. Manche Leute verwechseln auch Emotionen. Also manche Leute finden, dass Ekel und Verachtung sehr ähnlich ist. In manchen Sprachen ist das auch anders. In manchen Sprachen Joy ist nicht das gleiche wie Freude, ist nicht das gleiche wie Joie. Das sind so leichte Unterschiede von Sprache zu Sprache. Also daher allein schon die Frage, wie viele Emotionen es gibt, nicht so einfach.
Und weiß man denn, was in unserem Gehirn geschieht, wenn man eine bestimmte Emotion spürt? Also ich weiß zum Beispiel, dass es Dopamin gibt, davon habe ich gehört. Aber was geht dort eigentlich ab? Weiß man das?
Es ist schwierig. Also, es ist so, dass man eine Zeit lang glaubte, dass es für alles Mögliche im Gehirn einen Ort gibt, wo irgendwas passiert. Und tatsächlich, wenn ich lange genug zurückgehe, da gab es ja die sogenannte Phrenologie, die geschaut hat von der Form des Schädels, was für eine Persönlichkeit jemand hat, weil da ist der Schädel etwas größer an der Stelle und da geht es um das Temperament und deswegen ist es dann eine temperamentvolle Person. Das hat man dann irgendwann nach innen verlegt und hat gehofft, dass man für alle möglichen Emotionen ein Gegenstück findet im Gehirn. Nun ist es so, dass wenn wir solche Bilder sehen, die aus dem Kernspintomographen kommen, dann sieht man dann, dass es irgendwo leuchtet. Aber in Wirklichkeit leuchtet das ganze Gehirn. Das ganze Gehirn ist immer aktiv. Es ist einfach so, dass Netzwerke von Neuronen im Gehirn manchmal etwas mehr und manchmal etwas weniger aktiv sind. Die sitzen da nie und schlafen. Die sind immer irgendwie busy. Und wenn man dann die entsprechenden Situationen statistisch voneinander abzieht, dann leuchtet an einer Stelle was auf. Und dann gab es dann zum Beispiel einen Bereich, die sogenannte Amygdala, im Deutschen sagt man auch manchmal Amygdala, Mandelkern wird es auch manchmal genannt. Und das leuchtet dann auf, wenn es um Furcht geht. Und dann dachte man, aha, man hat gefunden, wo die Furcht ist. Aber tatsächlich ist es nicht so einfach, denn die Amygdala macht viele Sachen, und leuchtet vielleicht einfach auf, wenn was unklar ist und man mehr Informationen braucht. Und weil das bei Furcht unter anderem so ist, dann kann das passieren. Das sind alles elektrische Signale, wie die Neuronen feuern. Aber damit diese Aktivität auch irgendwie weitergeleitet wird von Neuron zu Neuron, gibt es die sogenannten Neurotransmitter. Und Neurotransmitter, die sind nicht immer in gleichen Mengen da, sondern die können mehr oder weniger ausgeschüttet werden. Und Dopamin ist eines dieser Beispiele. Das heißt, mit Dopamin, dann geht das wie geschmiert an bestimmten Stellen. Aber das Dopamin ist dann nie nur an einer Stelle aktiv, sondern an vielen Stellen. Das heißt, auch da kann man es nicht so genau festnageln auf einen bestimmten Moment, auf eine bestimmte Stelle, auf eine bestimmte Emotion. Also es gibt bestimmte Netzwerke, die damit zu tun haben, dass es uns gut geht, zum Beispiel, dass wir satt sind. Aber es gibt auch eine positive Geschichte, die uns dazu bringt, zum Beispiel nach was positiv zu suchen. Also zum Beispiel, ich shoppe gerade und bin mittendrin und probiere Klamotten aus und so weiter.
Ich gehe über zur nächsten Frage, die passt doch ganz gut. Gibt es gute oder schlechte Emotionen? Also klar, ich spüre auch gerne lieber Freude als jetzt Ekel oder Ärger über mein grünes Mauspad. Aber schädigt zum Beispiel das häufige Spüren von Wut oder Angst unser Gehirn?
Jetzt mache ich ein Coming Out. Ich bin ein Fan von Star Trek. Star Trek gibt es ja seit den 60er Jahren, aber es gibt auch derzeitig noch Star Trek-Serien. Und in Star Trek, da gibt es ein Volk, die sogenannten Klingonen. Und die sind irgendwie eine Kriegerrasse, wenn man will. Und die scheinen sich gerne zu prügeln oder. Und da hat man den Eindruck, die mögen es ärgerlich zu sein. Und da könnte man sagen, hat das was mit uns zu tun? Ja, tatsächlich. Ich war auf einer Konferenz, wo jemand über mittelalterliche Emotionen gearbeitet hat und irgendwie ging es um Wikinger, Texte und auch Wikinger sind eigentlich Leute anscheinend gewesen, für die es ganz gut war, ärgerlich zu sein. Und wenn man Ärger im Gehirn anschaut, ist es auch die einzige negative Emotion, die wir kennen, die damit zu tun hat, dass man sich auf etwas hinbewegt, anstelle wegzulaufen oder sich zu verstecken. Also Ärger ist nicht notwendigerweise eine negative Emotion. Das hängt davon ab, wie es in einer Gesellschaft gesehen wird. Es gibt Gesellschaften, da gibt es offiziell überhaupt keinen Ärger. Wenn irgendjemand so etwas zeigt wie Ärger, dann sagt man, dass diese Person vielleicht verrückt ist, eine geistige Störung hat. Und in anderen ist der Ausdruck von Ärger gang und gäbe. Und heißt dann auch nicht, dass es irgendwie schlimm ist. Das ist wirklich eine von den Emotionen, die superkulturell determiniert sind. Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass es sich auch verändert. Es gibt eine klassische Studie, die zum Beispiel den Ausdruck von Ärger bei jungen Frauen und bei älteren Frauen und Männern sich anschaut. Und zu der Zeit, als das gemacht wurde, da hieß es, dass ältere Frauen Ärger versuchen nicht auszudrücken und jüngere Frauen schon. In Amerika war das genau umgekehrt. Und eine der Interpretationen war dann die Autoren, die aus England waren, dass in Deutschland Frauen immer noch nicht sehr viele Rechte hätten und deswegen so frustriert seien, dass sie es für nötig halten, Ärger so explosiv auszudrücken. Das kam irgendwie aus dem Nirgendwo und war auch nicht sehr überzeugend als Erklärung. Aber manchmal hat man das Gefühl, dass es wichtig ist, mal einen Punkt zu machen. Und dass es auch gut sein kann, zu zeigen, dass man nicht einfach nur ein Punching Ball ist, sondern dass man sagt, hier, bis hier und nicht weiter. Und tatsächlich gibt es Studien zum Thema Ärger, die zeigen, dass Ärger viel seltener, als man denkt, mit Gewalt verbunden ist, sondern eher eigentlich eine schützende Funktion haben kann, indem sie eben zeigt, das hier ist ein Punkt, das mag ich nicht, das will ich so nicht, lass uns das irgendwie anders machen. Das ist aber nicht der Ärger, wo irgendjemand ausrastet und jemand anderen verprügelt. Das ist ganz klar. Das ist eher der Ärger, wenn jemand im Kino sagt, sei doch mal ein bisschen leiser. Ja. Und deswegen kann man so nicht sagen, dass weder das Ärger haben automatisch ungesund ist, noch das Ärger kontrollieren automatisch ungesund ist.
Also der Ärger bei jungen Frauen hat mich sehr an Female Rage erinnert. Das ist mir dabei ein bisschen aufgefallen. Und du hast es am Anfang angesprochen und ich war so excited, dass du es angesprochen hast, und zwar Emotionen zu regulieren. Hast du eine Übung, die du empfehlen kannst?
Naja, also ich komme auch aus der Theorie her, dass die Art und Weise, wie wir uns fühlen, damit zu tun hat, wie wir bestimmte Dinge bewerten. Diese Bewertung kann bewusst sein, sie kann aber auch unbewusst sein. Und manchmal geht das auch in unterschiedliche Richtungen. Also zum Beispiel, vielleicht will ich Gewicht abnehmen. Und deswegen nicht immer den Nachtisch essen. Aber dieser Schokoladenkuchen bietet mich sehr an. Das heißt, es gibt einen Teil von mir, der das will und der praktisch sich dahin bewegt und mir läuft also die Spucke zusammen und alles. Aber gleichzeitig denke ich, nein, das kann ich nicht, das darf ich nicht. Und diese beiden Sachen gehen also ein bisschen gegeneinander. Und nicht immer kann ich diese automatischen Sachen, die sozusagen aus dem mir Unbewussten kommen, kontrollieren. Aber wenn ich über was nachdenke, dann kann ich zum Beispiel sagen, das war jetzt nicht so wichtig. Also wenn jetzt irgendetwas passiert ist, wo ich eigentlich Lust hätte, jemanden zu sagen, du, das finde ich überhaupt nicht gut und das hättest du doch nicht machen sollen, dass man sich sagt, naja, manchmal mache ich auch irgendwas Dummes, manchmal sage ich auch irgendwas Falsches und ja, das fühlt sich jetzt blöd an, aber wenn ich jetzt ausraste, dann kann es sein, dass ich sozusagen eine Kette von Dingen auslöse, die ich eigentlich überhaupt nicht will. Das heißt, ein Statement zu sagen, du, das fand ich jetzt nicht gut, was du da gemacht hast, zeigt, ich mache das nicht, aber dann ziehe ich mich vielleicht aus der Situation raus, mache einen Spaziergang, gehe irgendwo anders hin und versuche irgendwie mich zu beruhigen. Wenn ich Angst vor etwas habe, vor einer Prüfung oder sonst wie, dann kann ich natürlich überlegen, nehmen wir mal an, die Prüfung läuft nicht gut, dann ist es nicht wirklich das Ende der Welt. Meistens kann man eine Prüfung nochmal nehmen oder man hat vielleicht mehrere Prüfungen, die dann gemittelt werden, so dass ein Ausrutscher mal nicht so schlimm ist. Und man kann auf diese Art und Weise versuchen, Sachen realistischer anzugehen. Das heißt, es gibt auch Psychotherapien, die auf dieser Art und Weise zu denken beruhen. Und das sind kognitive Therapien oder kognitive Verhaltenstherapien. Und das kommt tatsächlich aus wissenschaftlichen Studien aus den 60er Jahren, die zeigen, wie die Art und Weise, wie wir über etwas denken, beeinflusst, wie sich etwas anfühlt, wie mein Körper auf etwas reagiert. Und das ist sicherlich eine Möglichkeit. Es gibt auch die Möglichkeit, zu versuchen, den Kopf leer zu putzen und gar nicht darüber zu denken. Also zum Beispiel zu meditieren. Viele Meditationstechniken beruhen darauf oder haben als einen Teil, dass ich mich auf irgendetwas fokussiere. Vielleicht sage ich auch irgendetwas, das ich immer wiederhole. Und dadurch ist sozusagen die Schleife in meinem Gehirn, die mit Sprache zu tun hat, beschäftigt. Und ich kann nicht gleichzeitig darüber nachdenken, es war jetzt aber wirklich irgendwie schlecht oder das kann ganz fürchterlich sein, weil ich das wiederhole. Was nicht so gut funktioniert, sind Sachen, die eher kurzfristig mich verwirren, also zum Beispiel Alkohol oder Drogen zu nehmen, weil das kann es unter Umständen noch verstärken. Und ich habe dann überhaupt keine Kontrolle mehr. Und weil man eben nicht nüchtern ist. Das wären so ein paar Tipps. Letztendlich muss aber jeder sich selbst kennen. Und das ist so, wie wenn du ein Auto oder ein Fahrrad oder ein Boot oder ein Flugzeug hast, dann weißt du, wie sich das fährt oder fliegt. Und so ähnlich ist es mit deinem Körper und deinem Kopf. Und was bei dir funktioniert, muss nicht genauso bei jemand anders funktionieren. Also ist das Beste mal zu sehen, was machen eigentlich Leute, die ich gut kenne, mit denen ich über sowas reden kann, und ausprobieren, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also zum Beispiel die Geschichte mit der Meditation, das funktioniert für manche Leute ganz super. Und andere können sich einfach nicht darauf konzentrieren und werden dann ganz irre. Und das kann wohl so sein. Also muss man sozusagen am besten finden, was funktioniert für mich am besten.
Vielen Dank für deine Tipps. Als abschließende Frage, ich bin jetzt sehr gespannt, was kommt, will ich dich fragen, ob du mit einem gewissen Vorurteil gegenüber Emotionen aufräumen möchtest. Zum Beispiel, logisches Denken ist viel wichtiger als Emotionen oder alle sind emotionsgesteuert oder Emotionen kontrollieren uns, aber nein, doch nicht, wir kontrollieren uns, was auch immer. Wenn du allen klar machen könntest, das ist ein absolutes Vorurteil gegenüber Emotionen und das stimmt gar nicht. Das wird aber irgendwie in der Gesellschaft so gesehen oder ist verbreitet, aber ist eigentlich nur ein Mythos. Was würdest du da sagen?
Ich denke, man sollte nicht alles in Kategorien von gut und schlecht packen. Also diese Vorstellung, dass Emotionen böse sind, weil sie uns daran hindern, rational zu handeln, ist genauso unsinnig wie zu sagen, dass Emotionen gut sind, weil die kommen von innen und die sind echt. Und wer seinen Emotionen nicht folgt, ist... Emotionen sind wir. Kognition sind wir. Die körperlichen Reaktionen, das sind wir. Und das eine ist so gut wie das andere oder so schlecht wie das andere. Und ich denke, die Geschichte mit der Mondlandung, wir sollten besser verstehen, wie wir funktionieren. Und wir sollten ernst nehmen, wie man sowas vielleicht studieren könnte. Und dann haben wir vielleicht auch bessere Antworten auf manche dieser Fragen.
Vielen Dank, Arvid Kappas, für deine Einordnung. Ich fand das Gespräch unfassbar spannend und weiß jetzt, also ich wusste davor, Emotionen sind komplex und jetzt bin ich so, okay, Emotionen sind komplex. Vielen Dank. Und falls ihr, liebe Salon 5 ZuhörerInnen, noch mehr zu Themenwoche Emotionen sehen wollt, dann schaut doch gerne auf TikTok oder Instagram unter Salon 5 Unterstrich vorbei. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und dir natürlich ebenfalls, David. Vielen Dank. Tschüss.
Alles klar, tschüss.
Erzähl mal, wie geht's dir? Deep Talk bei Salon 5.